Hallo zusammen.
Hallöchen, hallöchen. Herzlich willkommen zur Weihnachtsausgabe eures Lieblings-ESC-Podcasts. Und ich sitze hier im geschmückten Aufnahmestudio. Der Weihnachtsbaum steht schon und leuchtet. Und Johannes sitzt dort in einer Weihnachtsmann-Kluft. Und
dieser Tannenduft, Tannenduft überall. Diese ganzen Lichterketten hier. Also ich bin schon so richtig in Weihnachtsstimmung. Auch wenn der Nikolaus jetzt gelaufen ist, geht's jetzt auf Weihnachten zu. Und ich bin schon ganz begeistert.
Ja, du bist so begeistert. Ja, ich liebe ja auch Weihnachten und freue mich schon. Und ihr wisst ja, um die Wartezeit zu versüßen, gibt es ja jeden Tag eine kleine Podcast-Folge. Aktuell zum Thema ESC-Rekord. Und wir haben noch ein kleines Gewinnspiel am Start. Nämlich bevor wir starten, packen wir wieder unser Geschenk.
Und weil man das ja heutzutage so macht, haben wir DIY natürlich noch was dabei. Weil Bernhard hat vor ein paar Jahren extra für uns alle, unsere ESC-Freunde und für sich selber natürlich auch, eine Tasche zum ESC 2018 in Portugal gemacht. Damals war das Motto All Abroad und das steht auch auf dieser Tasche. Und das Logo, oder zumindest so ähnlich, ist auf dieser Leinentasche drauf. Und ganz schöne, kleine, süße Leinentasche.
Also
und
die cut. Das klingt so schlimm, wenn du das erzählst, dass ich jetzt hier eine Leinentasche damals bemalt habe. Also hatte ich Zeit oder was?
Ich glaube schon.
Also Leute, jetzt kann man auch verstehen, warum wir irgendwann angefangen haben, Podcasts zu machen, einfach aus mangelndem Inhalt im Leben.
Aber die Tasche ist schön geworden.
Die Tasche ist toll geworden. Ich gucke sie mir gerade nochmal an und erkläre nochmal eben, ich habe jedem wirklich so eine Leinentasche bemalt, weil ich die Logos toll fand. Es gab nämlich 2018 nicht nur ein Logo, sondern ich glaube 16 verschiedene Logos, die dann immer auf verschiedenen Plakaten und so drauf waren. Und ich habe jedem ein kleines Logo so drauf gemalt, aber auch wirklich mit so Textilstiften und sowas. Also das war schon relativ nerdig.
Ja, aber wirklich schön. Ja. Ich glaube, das habe ich jetzt schon dreimal gesagt. Aber ich finde es immer noch sehr schön.
Okay. Diese Tasche legen wir mit als Geschenk, als selbstgemachtes Weihnachtsgeschenk. Ist eine super süße Einkaufstasche. Steht auch mein Name drauf. Und wenn ich eines Tages berühmt werden sollte, wird das wahrscheinlich noch im Wert ein bisschen steigen. So, ich pack's mal ein.
Ja.
So. Gut, dann kommen wir aber zu den wichtigen Sachen.
Unsere Folge heute zum 7. Dezember und das sind meine persönlichen ESC-Rekorde.
Ja, wir haben es gestern schon mit meinen persönlichen ESC-Rekorden versucht und nochmal einmal zur Erklärung. Das kann man natürlich nicht belegen. Wir reden heute nicht über irgendwelche Statistiken, sondern nur Dinge, die Johannes persönlich emotional betroffen haben in seiner ESC-Reise. So, hat also mit Rekorden gar nichts zu tun, aber ist auch egal.
Das kaschieren wir einfach so. Ja. Und wir nennen das einfach mal so.
Ja, schneide ich gleich raus. Mhm. Und dann fangen wir doch einfach mal an. Johannes, natürlich zum Anfang, wenn du dich dran erinnerst, in deinen Kopf und in dein Herz, was ist der absolut gigantischste ESC-Moment für dich gewesen? Ever, ever, ever.
Oh, das ist eine gute Frage.
Ja, da hättest du dich ja auch schon mal drauf vorbereiten.
Ja, der gigantischste Moment ist, es gibt ja viele Faktoren irgendwo in diesem Moment, der gigantischste Moment. Also von, ich habe mich riesig gefreut, ich war emotional sehr gepackt oder sonstiges. Ich glaube tatsächlich, dieser überraschendste Moment war für mich, dass das wirklich funktioniert hat im Halbfinale, als Conchita Wurst angetreten ist. Und man wusste einfach für sich selber, die ist durch die Wüste gestapft mit Wild Girls und gewinnt jetzt den ESC. Es ist egal, wenn die das halbwegs so schafft wie im Halbfinale, dann wird sie das Finale sehr hoch gewinnen. Oder zumindest wird keiner eine Chance haben gegen sie. Das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend, weil man Wochen davor eigentlich nicht damit rechnen konnte. Man konnte spekulieren, dass sie irgendwo oben dann doch landet. Aber es waren so viele Fragezeichen auch hinter ihrer Stimme und ob das nicht zu trashig wirkt. Und es wirkte so gut inszeniert, so edel inszeniert, dass man sagen musste, wow. Und die Stimme war on point.
Ja, und dieser Überraschungseffekt, der kam dazu, ne? Dass man nicht Monselma Löw-artig wusste, der und der wird gewinnen.
Auch dieser Moment, dass diese Performance sich, als sie im Prinzip sinnhaft singt, jetzt kennt ihr mich, wo man Unterschiede im Finale und im Halbfinale hat, wo es im Halbfinale auch so geheimnisvoll wirkt und im Finale sie schon im Prinzip das breite Grinsen auf dem Gesicht hat, weil sie genau weiß, heute, das ist mein Ding. Sie wissen alle, wer ich bin. Und das fand ich schon gigantisch.
Ja, und trotzdem war so viel Emotionalität damit drin. Ich erinnere mich noch in dieser Flag Parade, wo sie reinlief und so von sich selbst so übermannt war von den Emotionen, weil das ganze Publikum ihr so zugrölte. Ich glaube, das springt dann auf einen auch selber über.
Ja, also das fand ich toll. War so einer der besten Momente, weil er viele Faktoren in sich vereint hat. Ohne dass es vielleicht jetzt für mich das Highlight in Sachen Song oder Sonstiges war, aber der beste Allround-Moment, finde ich.
Mhm. Dann würde ich gerne von dir wissen, der größte Schock, den du jemals beim ESC hattest. Also das Gefühl, du bist überrascht, weil damit im negativen Sinne hattest du nicht gerechnet.
Habe ich nicht mit gerechnet.
Also wo man wirklich so reagiert, so, was?
Da muss ich tatsächlich nicht mal in den Wettbewerb im Halbfinale gehen. Da muss ich tatsächlich sagen, für mich in der Saison war es damals, als Sinead für Belgien angetreten ist. Und ich dachte echt, ey, da waren so viele Songs, wo man im Vorfeld dachte, das könnte richtig gut funktionieren, das könnte Top 3 gehen. Da war das für mich einer dieser Songs, wo ich gesagt habe, das ist so ein Dark Horse, wenn die den toll inszenieren. Und Belgien hatte ja Jahre davor immer wieder auch mal gute Inszenierungen gehabt. Wenn ich mich zum Beispiel an Rhythm Inside zum Beispiel erinnere.
Oh ja.
Und wenn ich dachte, dass, wenn die das künstlerisch hinkriegen, die Stimme, denke ich, wird funktionieren. Und dann sehe ich die erste Probe und denke direkt, mein erster Gedanke ist Halbfinale aus. Nur dieser erste Snippet hat für mich gereicht und ich denke einfach nur Halbfinale aus. Das war für mich schon sehr, sehr enttäuschend, weil ich den Song sehr gerne mochte.
Ja, stimmt, du warst richtig Fan und man hat ja generell von einem Bond-Song gesprochen und sowas. Und man hat das ja richtig, richtig hoch gelobt.
Ja, es war auch in den Quoten zeitweise ja auch auf 4 bis 6 oder sowas irgendwo da zu finden und auch irgendwo verdient, weil dieses Studio hatte was. Die Künstlerin hatte auch irgendwie was ganz Besonderes, aber transportiert hat sie es, ohne dass der Gesang, finde ich, richtig schlecht war, auf die Bühne davon gar nichts. Und das war für mich so auch verdientes Halbfinale aus. Schon nach dem Snippet dachte ich so, das kann gar nicht gut sein. Also wenn die es nicht völlig versaut hat in der ersten Probe, dann wird das ganz schlimm. Das Staging war übel, es kam keine Magie, es wirkte angestrengt. War für mich eine Riesenenttäuschung.
Ich kann es verstehen. Und ich erinnere mich auch noch dran. Sag mir, Johannes, wir gehen in die Vorentscheide. Mhm. Gibt es etwas, wo du sagst, wenn ich an Vorentscheide denke, daran muss ich immer denken, das ist ein riesiges Highlight für mich. Egal, ob jetzt aus Deutschland oder aus Europa.
Wenn ich mich an die Vorentscheide erinnere, dann waren das mehrere tatsächlich. Ich finde sowohl den deutschen Vorentscheid damals, wo Mats Mutzke gewonnen hat, den fand ich richtig stark. Ich glaube, das habe ich schon mal im Podcast erwähnt, weil auch wirklich meine Auswahl da war. Also man hatte mit Scooter damals jemanden auch dabei, der sehr, sehr angesagt war in ganz Europa, wo man bestimmt auch kein schlechtes Ergebnis mit eingefahren hätte, weil das eine ganz andere Art von Musik irgendwo abgebildet hätte. Zu dem Zeitpunkt waren die auch deutschlandweit relativ erfolgreich, muss man sagen. Man hatte eine aufstrebende Band wie Mia dabei, die überall in alternativeren Musikkreisen in aller Munde waren. Dann fand ich es damals toll moderiert und für die damalige Zeit. Und das hat mir unheimlich gut gefallen. Da ist für mich auch kein deutscher Vorentscheid, auch gerade was die Auswahl und die Differenzierung an Musikarten, die dort vorhanden waren, ist kein deutscher Vorentscheid mehr rangekommen. Und Schweden fand ich tatsächlich in den 10er Jahren, auch gerade am Anfang, immer wieder sehr, sehr stark. Die Vorentscheide beim Melodiefestival, weil die so viel zu bieten hatten, ohne da jetzt einen Einzelnen rauszupicken. Da hätte man bestimmt 10 Songs haben können, die locker ins Finale gekommen wären.
Ja, stimmt, die waren immer stark. Und der Max Mutzke Vorentscheid, ich fand am besten dabei, dass der so mit 99% aller Stimmen gewonnen hat. Obwohl die Konkurrenz ja wirklich stark war, ne?
Das war sehr, sehr stark ja auch von ProSieben gepusht und von Stefan Raab. Und der war ja zu der Zeit, denke ich, so fast auf seinem Peak irgendwo an Popularität. Und ich glaube, dass das auch dazu geführt hat. Und man muss ja auch sagen, dass das Ergebnis hat ja im Ganzen ja auch irgendwo recht gegeben, mit einer Top-10-Platzierung da rausgegangen zu sein. Fand ich trotzdem war gut, auch wenn der Sieger am Ende so deutlich war. Aber da konnte man nicht unbedingt rechnen, dass es dann so deutlich ist. Dass er gewinnt, ich glaube, da war man sich schon sehr sicher. Aber dass es so deutlich wird, hätte man auch nicht gedacht.
Ja, das stimmt. Damals hat man halt einfach den Vorentscheid offensichtlich manipuliert und nicht durch irgendwelche Startnummern. Naja.
Schöne Grüße an den NDR in dem Sister-Jahrgang.
Ja. Ach Johannes, wie schön. Jetzt muss ich mir gleich diesen Vorentscheid irgendwie angucken. Mal gucken, ob es den auf YouTube gibt. Ich habe da jetzt richtig Lust drauf.
Ja. Bestimmt ist er schlecht gealtert. Gehe ich jetzt mal sehr schwer von aus. Wahrscheinlich alleine schon die Klamotten der Leute.
Ja, okay, vielleicht verschwindet diese Illusion und das ist nachher kein Highlight mehr. Ja, guck's dir besser nicht an,
wahrscheinlich nicht, ne?
Ich guck
wahrscheinlich war das ganz
rein.
Grausam und man erinnert sich nur noch so an diese Highlights von damals.
Ja.
Auf jeden Fall für die damalige Zeit und mein damaliges Ich war das ein ganz toller Vorentscheid.
Wunderbar. Danke für den Einblick in deine ESC-Rekorde, in deine Highlights.
Bitte, bitte.
Ja, die Folge ist schon wieder vorbei, denn wir machen ja nur ganz kurze Folgen. Von daher müssen wir uns schon wieder verabschieden, Johannes. Morgen sehen wir uns wieder, gleiche Stelle, gleiche Welle, oder?
Genau, mit einem weiteren Teil für unser Adventspaket und dem 8. Dezember und der nächsten Folge, dem einzigen ESC, der nicht stattgefunden hat.
Ich bin jetzt schon traurig, aber es wird lustig. Lass uns drüber unterhalten.
Ja, aber das erst morgen. Deswegen folgt uns so lange auf YouTube,
auf Instagram
oder auf TikTok. Bis dahin.
Auf Wiederhören.